Herzlich willkommen beim Higher Health Podcast. Hier verraten Mr. Brokkoli und spannende Gäste Informationen jenseits des Mainstreams. Verabschiede dich von schlechter Laune und chronischen Beschwerden und komm in deine beste Figur und dein bestes Selbst. Stärke deinen Geist und optimiere deine Gesundheit mit Mr. Brokkoli. Viel Spaß bei der Folge.
Wir opfern unsere Gehirne und wir haben halt immer mehr neurodegenerative Erkrankungen, dass unser Gehirn degeneriert durch diese Silent Inflammation. Und die kann einem schon enorm an Energie rauben und Leute, die noch nie von irgendwas gehört haben mit Entgiftung und verschlackt sind und nicht auf sich geachtet haben, das Bindegewebe, das Fettgewebe, alles vollhängt, die Giftmülldeponien. Unsere Gehirne, die werden leider geopfert, wenn das Fass so voll ist und die Straßen und der ganze Müll draußen ist, dann braucht man nicht die Haustür aufmachen, damit der ganze Müll wieder reinkommt. Dann geht es den Leuten erstmal schlechter und dann denken sie, was ist denn das für ein Mist, der mir hier angedreht wurde. Da muss man extrem aufpassen. Nachts entgiftet das Gehirn vor allem. Es zieht sich um 60% zurück, also auf 40%. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Und dann kommt wie so ein Toiletteneffekt. Wird dann entgiftet. Aber wenn hier halt dicht ist, dann kann der Körper nicht entgiften. Und wenn die, dann hat er plötzlich Zeit, ja. Plötzlich gucken die Leute mal um und sagen, ach, hier könnte ich ja auch mal aufräumen. Und so ist es bei diesen Saftkuren auch. Wenn sich diese Schadstoffe dann festsetzen, dann.
Bedenke, der Inhalt dieses Videos könnte das von deinem Verstand aufgebaute Lebenskonstrukt ins Wanken bringen. Denk dran, dieses Video repräsentiert nicht die universelle Wahrheit, denn diese ist so individuell wie du selbst.
Der Januar, die Zeit der guten Vorsätze. Und überall liest du, entgifte deinen Körper und starte sauber und rein ins neue Jahr. Und vielleicht versprühst du auch den Drang, wieder mal eine Reinigungskur zu machen, dich zu erleichtern und vor allem nach den fetten Weihnachtsfeiertagen vielleicht sogar 2-3 Kilo wieder loszuwerden. Aber was heißt das eigentlich ganz genau, Entgiftung? Braucht der Körper wirklich irgendwelche Leber-Detox-Tees und 7-Tage-Saftkure, um sich zu reinigen? Oder ist das alles nur teurer Marketing-Hype? Heute spreche ich deshalb mit einem Arzt, der seit Jahren zu Entgiftung und Stoffwechsel sich einen Namen gemacht hat. Er wird sogar, glaube ich, der Entgiftungs- oder Detox-Doc genannt und wird uns erklären, ob diese Reinigungsgeschichten wirklich richtig und wichtig sind oder reine Geldverschwendung ist und vor allem wird er uns erklären, was wirklich funktioniert. Erstmal vielen lieben Dank, dass du hier bist, Dr. Patrick Asheuer. Wie gut geht's dir heute und hast du dich heute schon entgiftet?
Ja, mir geht's ganz gut. Die Stimme ist noch ein bisschen belegt von den Feiertagen. Auch mein Immunsystem atmet mal durch, wenn weniger Stress ist. Entgiftung, ja gut, zumindest ein paar Gläser Wasser habe ich getrunken, aber die übliche Dosis Chlorella, die ich immer abends nehme, die habe ich heute Morgen vergessen, genau.
Okay, das geht natürlich gar nicht. Da schicke ich dir mal unsere Chlorella von Arigato. Die darf natürlich überhaupt gar nicht fehlen. Aber du bist ja Allgemein- und Ernährungsmedizin, also Arzt für Allgemein- und Ernährungsmedizin, spezialisiert auf Stoffwechsel und Lebergesundheit und hast ja jahrelang auch eine Praxis gehabt, machst es heute zum großen Teil eben auch online. Und was ich an dir schätze, ist, dass du ja wirklich auch Klartext sprichst und zu fast allen Entgiftungsmethoden, sei es von angefangen über Ölziehen bis hin zu Einläufen, mehr oder weniger alles kennst und auch deine Meinung dazu hast. Und ich würde gerne mal so starten mit so einem klassischen Mythos, den ja viele vielleicht heute jetzt auch wieder am Anfang machen. Es gibt sogenannte Express-Darmkuren, dann wirft man sich dann Pülverchen ein und dann soll der Darm dann sauber sein. Gibt's das überhaupt? Ist da sowas dran? Sollte man sowas machen oder ist das auch viel Geld rausgeschmissen?
Naja, also erstmal hallo, schön, dass wir uns unterhalten und dass dich interessierst für das Thema und dass wir das ein bisschen den Zuschauern nahe bringen können. Ich sag immer, denn Entgiften und Detox ist wie Zähneputzen. Also Ja, wenn ich mir jetzt einen Tag mal nicht die Zähne putze, dann merke ich es auch nicht. Aber wenn ich es jeden Tag über Wochen und Monate und Jahre mache, dann freuen sich meine Zähne und mein Zahnarzt auch sozusagen. Also deshalb ist Entgiften für mich was, was eigentlich jeden Tag dazugehört. Wie Zähne putzen, damit das Fass nicht überläuft, damit das wie ein Boot, da wird immer Wasser rausgepumpt und immer wieder Neues nachkommt. Wir müssen immer am Gleichgewicht bleiben und dazu gehört halt auch die Entgiftung. Und dann kommt es immer darauf an, wie weit ist man auf seinem Weg. Leute, die noch nie von irgendwas gehört haben mit Entgiftung und verschlackt sind und nicht auf sich geachtet haben, das Bindegewebe, das Fettgewebe, alles vollhängt, die Giftmülldeponien, da macht so eine Detox-Kur durchaus mal Sinn. Ja, aber wer jetzt seit Jahren sich schon mit Entgiftung beschäftigt, der kann das auch eventuell anders machen. Ist wie mit gesunder Ernährung, ja. Wenn man raucht und trinkt und jeden Tag Fastfood isst, dann ist es schon mal gut, Rauchen aufzuhören, ja. Und trotzdem wird der ganze Scheiß weiter gegessen. Also es kommt immer darauf an, auf welchem Level ist man und wo will man den nächsten Schritt tun. Also was für den einen gesund ist, da lacht der andere rüber und sagt, ach, das habe ich doch schon vor 10 Jahren gemacht, ja. Da muss man immer gucken, wo holt man die Leute ab und ja, beurteilt auch nicht, auf welcher Phase sie jetzt gerade sind. Diese Aufklärungsarbeit, die du und die wir machen, ist ja so wichtig, um auch Leute abzuholen, die neu in das Thema kommen. Andererseits auch die alten Hasen irgendwie nicht zu langweilen und immer ein paar Tipps zu geben. Also ja, an diesen Detox-Kuren ist schon was dran. Und du hast auch an dem vom Darm halt gesprochen. Es ist halt immer meiner Meinung nach auch wichtig, mal die Entgiftung mal richtig zu verstehen und mal richtig einzuteilen. Ja, vieles ist gut für die Entgiftung, so wie vieles auch gut für die Zähne ist. Aber die Entgiftung fängt eigentlich im Darm an. Alles, was wir aufnehmen über die Ernährung oder einatmen, muss der Körper ja über den Darm erstmal aufnehmen. Und da wird ja schon unterschieden zwischen, ja, gut und böse ist schwer zu sagen, das macht eher das Immunsystem. Aber der Darm ist ja wie ein Kaffeefilter, wie eine Membran. Also einerseits muss er Sachen zurückhalten, andererseits muss er auch alles aufnehmen. Wenn wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen und so, dann wollen wir ja, dass das auch ankommt. Andererseits wollen wir, dass die Giftstoffe draußen bleiben. Und das geht halt nicht. Ja. Und deshalb ist der Darm so wichtig. Und vor allem muss der Darm relativ dicht sein, wie halt ein Kaffeefilter dicht ist. Weil wenn er poröser ist, dann gehen Sachen tiefer in die Darmwand rein, die da eigentlich nicht hingehören. Und da steckt unser Immunsystem. Unser Immunsystem ist immer an den Außengrenzen. Naja, die Armee ist halt an den Außengrenzen. Das sehen wir ja auch politisch. Und der Darm ist unsere größte Außengrenze. Wir haben 2 Quadratmeter Haut, wir haben 80 Quadratmeter Lunge, aber 400 Quadratmeter Darm. Und da in der Darmwand, hinter der Darmschleimhaut, sitzt halt das Immunsystem und passt auf, ob irgendwas abzuwehren ist. Und wenn dieser Filter ja durchlässig ist, leaky ist, leaky gut, sagt man ja auch dann kommen Sachen tiefer in den Darm und dann fängt unser Immunsystem an zu reagieren. Und es muss jetzt nicht eine akute Entzündung sein, die man so kennt, sondern eine versteckte, eine stille, eine silent inflammation. Und die kann einem schon enorm an Energie rauben und den Körper praktisch damit beschäftigen. Deshalb ist es gut, sich um den Darm zu kümmern, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ja? Und
wie kümmert sich
auch um schlechten Darm, ne?
Wie kümmert man sich um den Darm, ne? Also das sind ja immer letztlich die einfachen Sachen, die wir schon kennen. Also viele schauen sich ja da nur die Ernährung an. Ich fange jetzt mal woanders an, dass wir natürlich auch den Stress reduzieren und dann Darm reinigen, Ballaststoffe, Bitterstoffe, fermentierte Lebensmittel, genug Wasser. Was würdest du da noch hinzufügen?
Ja, man muss halt schauen, wie empfindlich ist der Darm oder wie geschädigt ist er schon. Und natürlich macht es dann aus meiner ärztlichen Sicht dann auch Sinn, da mal hinzugucken, eine Stuhlprobe zu machen und zu gucken, ist da ein Leaky Gut da? Gibt es da versteckte Entzündung? Gibt es da eine Immunreaktion? Wenn Immunreaktionen da sind, dann muss man schauen, ob irgendwie Unverträglichkeiten da sind. Viele vertragen eben kein Gluten, kein Milcheiweiß oder tierische Produkte. Das ist ja ein Problem. Andere können das problemlos essen, ja. Also nicht jeder muss da über den gleichen Kamm geschert werden. Und wichtig ist immer seine guten Darmbakterien. Wir haben ja Milliarden von Darmbakterien, gute und schlechte, und auch die müssen im Gleichgewicht sein, unsere guten zu füttern. Und da ist die Ernährung extrem wichtig. Ja, also ja. Wenn wir natürlich ständig Zucker reinhauen, dann freuen sich natürlich die schlechten Darmbakterien. Ja, ähnlich ist es aber auch mit Proteinen. Also wenn jetzt dieser neue Trend Low Carb, High Protein, dann werden Proteobakterien gefüttert. Proteo von Proteinen. Und die können teilweise Giftstoffe produzieren, dass wir uns von innen wieder vergiften. Das ist dann so die Silent Intoxication. Und dieses nur Protein und keine Kohlenhydrate, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und ganz, ganz wichtig sind die Ballaststoffe. Die Ballaststoffe wusste man ja früher gar nicht, wofür man die braucht. Dachte man, ach Mensch, die braucht man eigentlich gar nicht. Aber die füttern unsere guten Darmbakterien. Weil wir können ein paar Bakterien kann man so oral zu sich nehmen, aber das sind nicht die, die im eigenen Körper da sind. Und wenn man die eigenen mit Ballaststoffen füttert, wir essen alle viel zu wenig Ballaststoffe und die ganze, vor allem Gemüse hat extrem viel Ballaststoffe. Ja, Brokkoli, da sind wir ja beim Thema, ne? Mr. Brokkoli, das ist ja dein Credo, esst mehr Gemüse, vegetarisch, vegan, wie auch immer. Aber da sind die Ballaststoffe drin, ja? Eins meiner Lieblingsballaststoffe ist die Haferkleie. Also die hat so viel Ballaststoffe und ist so wertvoll für die eigene Darmflora. Und auch, klar, was du angesprochen hattest, die probiotischen Nahrungsmittel, also fermentiert, heißt ja, dass die Nahrung ja durch Bakterien aufgearbeitet wurde und dann gute Darmbakterien dabei sind. Also das klassische Sauerkraut, wir Deutschen sind ja weltweit immer noch als die Krauts, werden wir bezeichnet, weil da nicht nur, das ging ja ums Vitamin C damals, was im Sauerkraut drin ist, aber auch die probiotischen Keime, die Milchsäurebakterien sind natürlich mega wichtig, damit man die eigenen füttert und dann auch noch gute aufbaut, um seinem Darm eine schöne Schutzschicht zu geben, um halt eben gut zu funktionieren. Genau,
das ist ja sehr gut erklärt. Ballaststoffe, ich mag auch Haferkleie oder Weizenkleie sehr, sehr gerne. Dann gibt's ja natürlich eben auch sehr, sehr viele andere, ne, wie Leinsamen, kennt jeder, dann die Chiasamen. Aber auch, wie du sagst, eben diese ganzen Faserstoffe, die im Obst und Gemüse drin sind, das sind ja eigentlich die quasi eben auch im natürlichen Verbund zusammenkommen. Also wenn wir quasi denken, wir essen zu wenig Obst und Gemüse, dann macht es eben Sinn, sowas wie Haferkleie, Weizenkleie, Leinsamen, zum Beispiel liebe ich auch gekeimte Braunhirse, Körner, das ist auch richtig, richtig geil, weil du dann natürlich dann auch nochmal ein paar Mineralstoffe mit drin hast, die zuzuführen. Und ich finde auch Aloe Vera geil, weil dieses Aloe Vera Gel, Aloninin, glaube ich heißt es, ist ja sehr ähnlich der Darmschleimhaut und scheint da auch richtig gute Effekte zu erzielen. Also auch sowas kann man nehmen, ne? Wenn man nicht so auf den Verbot der Aloe Vera reinfällt, ne? In Deutschland darfst du die ja eigentlich gar nicht essen, darfst du nur auf die Haut schmieren, auch spannend. Was ist von diesen ganzen Saftkuren zu halten, lieber Patrick? Da wird es ja häufig dann 7 Tage Saftkuren und du trinkst nur Saft und im schlimmsten Fall vielleicht dann auch noch viel Apfel-Karottensaft mit ein bisschen Grünkohl drin. Was hältst du davon?
Naja, was ist bei einer Saftkur? Bei einer Saftkur wird natürlich so gut wie keine Kohlenhydrate zu sich genommen. Also natürlich sind im Obst ist natürlich dann auch Fruchtzucker drin, was Kohlenhydrate sind. Aber es ist ja auf jeden Fall erstmal eine unterkalorische Ernährung. Und alleine das ist ja schon entgiftend, ja. Man hat ja festgestellt, wenn man Tieren, Mäusen im Modell einfach mal weniger zu essen gibt, dann leben die länger. Und das ist einfach ein klares Zeichen, wenn man dem Körper mal ein bisschen in den Mangel setzt, dass er anfängt zu reparieren und zu entgiften und sich plötzlich um andere Sachen kümmert. Da werden so Überlebensschaltkreise, Sirtuine und sowas angeschubst. Und bei allen Kuren ist es meistens so, auch beim Fasten, wenn man einfach dem Körper mal was wegnimmt, dann hat er Zeit aufzuräumen. Dann hat er plötzlich Zeit, ja, der Fernseher geht nicht und alles geht nicht. Plötzlich gucken die Leute mal um und sagen, ach, hier könnte ich ja auch mal aufräumen. Und so ist es bei diesen Saftkuren auch. Oder anderen Kuren, Gemüsekuren, dass man einfach mal den Körper entlastet und er anfangen kann zu entgiften. Und in diesen Saftkuren, wenn es Gemüsesäfte sind, da haben wir ja dann auch, gut, Ballaststoffe sind ja dann eigentlich nicht drin, das ist ja im Saft nicht drin, aber halt, man wird dann geflutet mit Vitaminen, mit sekundären Pflanzenstoffen, mit antientzündlichen Mitteln, um dem Körper halt für seine Entgiftungsmechanismen, für die Entgiftungsphasen halt optimal was zu geben. Und deshalb ist so eine Kur absolut gut, die mal zu machen. Wer aber noch nie sowas gemacht hat, der kann damit auch ganz schöne Nebenwirkungen haben. Also wenn das Fass so voll ist und die Straßen und der ganze Müll draußen ist, dann braucht man nicht die Haustür aufmachen, damit der ganze Müll wieder reinkommt. Man muss vorsichtig erstmal alles freimachen. Und so eine Saftkur oder es kann halt auch sehr überfordernd sein für Leute, die es noch nie gemacht haben. Und dann geht es den Leuten erstmal schlechter und dann denken sie, was ist denn das für ein Mist, der mir hier angedreht wurde. Jetzt habe ich ja noch mehr Beschwerden sozusagen, ja. Wenn man aber schon ein bisschen entgiftet hat und weiß, wie sein Körper auch darauf reagiert, dann ist so eine kurmäßige Sache sehr gut. Natürlich können wir jetzt diskutieren, in den Säften ist da zu viel Fruchtzucker drin, also sollte man das mit Gemüsesäften machen, was eigentlich besser ist und nicht mit Obst. Aber das ist dann schon Jammern auf hohem Niveau, ja. Also wer seine Ernährung mal umstellt oder sich mal für eine Kur entscheidet und sich da mal ein paar Tage oder eine Woche Zeit nimmt, der hat ja schon das Mindset, hey, ich möchte was tun. Und das kann man halt ausprobieren und einfach schauen, ist Fasten für mich das Richtige, ist eine Saftkur für mich das Richtige und so weiter. Also so sehe ich das da.
Ja, ich finde es gut, dass du den Fokus da auf den Detox-Aspekt legst, weil wir uns unterkalorisch ernähren. Denn das häufige Problem ist ja heutzutage, dass wir einfach zu viel von allem machen. Ne? Also wir arbeiten wahrscheinlich zu viel, wir haben vielleicht sogar zu viel Emotion, wir essen natürlich viel zu viel, wir trinken wahrscheinlich viel zu viel, vor allem über die Feiertage. Und es gibt ja eben auch die Theorie, dass alleine schon, wenn wir im Kaloriendefizit sind, ich bin jetzt nicht der große Kalorienverfechter, ich denke, das ist halt einfach eine Maßeinheit, die wir geschaffen haben, um das besser einzuordnen, mehr oder weniger. Aber dass wir quasi, wenn wir weniger essen, als wir jetzt mal so den Standard haben, dann geht der Körper automatisch in die Entgiftung, beziehungsweise ihm wird es einfacher gemacht, weil natürlich dann gewisse Ressourcen frei sind, die er ansonsten verwerten müsste für Verdauung, für Zellaufbau und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr guter Aspekt dahingehend. Und auf der anderen Seite hast du eben auch gesagt, dass man da ein bisschen vorsichtig sein soll, weil der Körper, weil er ja dann die Ressourcen für die Entgiftung hat, auf einmal das auch macht. Und wenn er da nicht sich gut einleveln kann, dass es dann auch zu massiven Entgiftungserscheinungen kommen kann, ne? Also massive Kopfschmerzen bei manchen, Leberschmerzen, Nierenschmerzen, wie auch immer, was du halt da eben auch individuell dann rausbringst. Und ich glaube aber, dass gerade bei so Saftkuren wird ja häufig der Aspekt genannt, ja, da hast du ja gar keine Aminosäuren mehr, keine Eiweiße mehr, keine Fette mehr. Aber ich sehe es jetzt nicht so wirklich so hardcore, dass der Körper kann locker mal 5, 6, 7 Tage ohne irgendwelche Makronährstoffe überleben, weil er hat ja in der Regel auch genug noch gespeichert, vor allem vom Fett, ne? Das würdest du wahrscheinlich genauso sehen, oder?
Ja, völlig richtig.
Ja, ja.
Und dann wäre es natürlich gut, dabei den Körper dann halt auch mit Bindemitteln zu unterstützen. Also nachdem man sich ja optimalerweise um den Darm gekümmert hat und dann die Entgiftung anregen möchte, müssen die Giftstoffe ja raus. Und unsere Hauptentgiftungsorgane sind halt die Leber und die Niere. Und vor allem die Leber ist halt extrem wichtig, weil alles dann praktisch durch die Leber durch muss. Und die Leber entgiftet über die Gallenflüssigkeit, die man sehr schön, wie du gesagt hast, mit Bitterstoffen anregen kann. Je mehr da durchgespült wird, desto besser ist es natürlich. Und dann landet das alles im Dünndarm. Und vom Dünndarm geht es in den Dickdarm und vom Dickdarm geht es dann raus. Und der Körper produziert literweise Gallenflüssigkeit. Und die nimmt er sich halt immer wieder auf in dem enterohepatischen Kreislauf, um ja Flüssigkeit halt zu sparen. Und damit werden aber auch wieder Toxine, die die Leber gerade mal entgiftet hat, dann wieder aufgenommen. Und da sind wir dann halt bei den berühmten Bindemitteln. Und das berühmteste Bindemittel ist ja die Kohle. Bei Vergiftung wird ja Kohle gegeben. Da wird jetzt diskutiert, ob die nicht zu stark bindet. Also ich bin jetzt auch kein Fan von Kohle. Aber da haben wir dann halt jetzt Chlorella oder Zeolit, das pulverisierte Vulkangestein, Huminsäuren, Heilerden. Also das sind natürlich die Sachen, die uns die Natur schon ja geschenkt hat, um dem Körper dabei zu helfen, Giftstoffe, die er ja eigentlich schon entgiftet hat, zu binden und dann rauszubringen. Also das ist immer der wichtigste Schritt, für mich, die Bindemittel zu geben. Und wenn die Leute halt Entgiftungsreaktionen haben, erstmal mit dem, was es ausgelöst hat, zu pausieren oder zu reduzieren, erstmal die Bindemittel hochzufahren, um den ganzen Kram erstmal wieder abzufahren.
Ja, finde ich sehr gut. Ich nehme die hauptsächlich dann abends, weil meine Detox-Routine ist dann quasi abends Infrarotsauna oder normale Sauna. Ich denke, gerade auch über die Infrarotsauna wird dann eben auch nochmal einiges aktiviert. Vorher habe ich natürlich Sport gemacht. Auch da, wenn ja letztlich eben auch die Lymphen angeregt und damit natürlich auch wieder Detox angeregt. Und dann wechsle ich bei mir immer so ein bisschen ab mit den verschiedenen Bindemitteln. Also du hast Chlorella angesprochen, Zeolit, dann eben auch Heilerde. Also das sind so meine heiligen drei, die ich immer mal wieder so abwechsle, mehr oder weniger. Was ich derzeit sehr oft oder was derzeit sehr oft so ein quasi ein Hype ist, ist mehr oder weniger Shilajit, was ja sehr hohe Anteile an Humin- und Fulfinsäuren anscheinend enthält und damit eben auch sehr, sehr gut abbindet, ohne wie bei Aktivkohle wahrscheinlich eben auch alles mitzunehmen, sozusagen. Ne? Wäre vielleicht ja eben auch eine ganz gute Option, das vielleicht für den einen oder anderen mal auszubringen, weil das gerade auch Shilajit natürlich auch sehr, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe und wahrscheinlich auch Stoffe mitbringt, die heute die Natur gar nicht mehr hat, weil sie über Jahrtausende dort reingebunden wurden in Shilajit. Also das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, ja, also super, auf jeden Fall braucht der Körper sowas. Und abends, ich bin auch einer, der halt vom Schlafengehen vieles einnimmt, weil die Leber entgiftet nach der Organruhe zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Ja. Wenn man die Leute nach Schlafstörung fragt und dann zwischen 1 und 3 Uhr nachts dann kommt, dann denke ich mir, könnte ja an der Leber liegen. Und wenn man den Leuten dann abends halt die Bindemittel gibt, dann können viele dann auch besser schlafen, weil sie die Leber entlasten und ja, das Nervensystem, das vegetative Nervensystem zur Ruhe kommt und dann der Schlaf halt besser ist. Deshalb, ja, sehe ich das auch eine sehr gute Idee.
Da bei der Leber scheiden sich ja sehr, sehr oft die Geister. Es gibt zum einen, sage ich mal so, diese Low-Carb-Ketogen-Fraktion, die sagt, wenn du der Leber einfach mal Pause gibst von diesem ganzen Zucker und all dessen, dann kannst du die Leber wirklich entlasten, wieder reinigen. Klar, wir sprechen gar nicht von Alkohol und schädlichen Drogen und so weiter, dass wir die weglassen sollten, ist eh klar. Aber es gibt ja eben auch diese nicht alkoholische Fettleber. Da sagen die einen, das kommt von sehr, sehr viel Zucker und Stress und wie auch immer. Und dann gibt's die andere Fraktion, die genau das Gegenteil sagt und sagt, ja, die Leber ernährt sich quasi sogar von Zucker und Datteln und Bananen und all dieses Zeug, also typisch Anthony William-mäßig. Das nährt die Leber. Was ist denn deine Wahrheit sozusagen?
Also wenn wir zu viel Energie aufnehmen in Form von zu viel Kohlenhydraten und der Körper sie erstmal in den Muskeln ablagert, dafür sind die Muskeln ja da. Und wenn die Speicher voll sind, dann wird gesagt, ja, wohin denn jetzt? Und dann kann es nur im Fettgewebe abgelagert werden. Und dann kann die Leber halt Fett aufbauen und sich selber verfetten oder halt in Körperdepots schieben. Also da ist dann schon oft ein Ungleichgewicht da. Ja? Und natürlich, jede Körperzelle braucht Glucose zum Produzieren. Unser Gehirn braucht Glucose. Ohne Glucose haben wir gar keine Chance sozusagen. Ja. Nur die Glucose, klar, die übersäuert uns, die füttert die falschen Darmbakterien und so weiter. Die Leber ist es auch genetisch natürlich bedingt. Eine individuelle Genetik haben wir auch. Wir haben eine individuelle Entgiftungsgenetik. Die einen können besser Kohlenhydrate verstoffwechseln, die anderen können Proteine besser verstoffwechseln. Aber wir haben auch zwei Entgiftungsphasen der Leber. In der Phase 1, das sind die sogenannten Zytochrom-Enzyme, kann man messen. Da werden alle Schadstoffe, ob es nun Medikamente sind, ob es Umweltschadstoffe sind, die müssen erstmal aktiviert werden, weil der Körper muss sie löslich machen. Um sie löslich zu machen, muss er sie aktivieren über diese Enzyme. Und da entstehen reaktive Sauerstoffspezies, also oxidativer Stress. Das ist ganz normal in dieser Phase. Das muss so sein. Deshalb heißt diese Phase auch Giftungsphase. Also da werden die Dinger praktisch scharf gemacht, die dann in der zweiten Phase, vor allem vom Glutathionsystem, dann gebunden werden, um ausgeschieden zu werden. Und dann haben wir auch ein paar Enzyme, die den oxidativen Stress abbauen. Und wenn wir in dieser ersten, diese erste Phase anschieben und praktisch jetzt entgiften und alles durch die erste Phase durch muss, aber wir ein Problem der zweiten Phase haben, dann staut sich das. Deshalb ist es halt gut, von unten nach oben zu entgiften. Nachdem man halt den Darm und die Bindemittel genommen hat, sollte man erst die Phase 2 der Leber unterstützen, also das Glutathionsystem. Glutathion ist der stärkste körpereigene Entgiftungssystem sozusagen. Und ob man nun jetzt Glutathion selber nimmt oder die Aminosäuren, die dazu sind, also Glycin, Cystein und Glutamin, das sind die drei Aminosäuren, woraus der Körper selber Glutathion baut. NAC, N-Acetylcystein ist ja da sehr, sehr bekannt. Das gehört in den zweiten Schritt nach dem Bindemittel oder die ganzen schwefelhaltigen Sachen, MSM zum Beispiel. Das ist Phase 2, Leberentgiftung. Und wenn man die macht, dann baut man diesen oxidativen Stress schon ab. Und wenn da ein Problem ist, dann sieht man häufig, dass die Leute erhöhte Leberwerte haben. Also wenn sie sagen, ja, ich trinke doch nichts, kein Alkohol sozusagen, und trotzdem die Leberwerte schnell hoch sind. Wenn durch Medikamente die Leberwerte hochgehen oder irgendwas, dann schreit es danach, dass da eine Entgiftungsstörung der Phase 2 ist. Und wenn die halt jahrelang übersehen wird und man da nicht drauf achtet, dann entsteht die Fettleber, weil dann eine stille Entzündung in der Leber dann da ist. Also das ist oft so ein Hinweis, dass da Störungen sind. Und wenn man sich die dann man kann es im Labor machen, Speicheltests machen, sieht, dass da dass diese Phase gestört ist und sie unterstützt, dann fließt es wieder alles. Also so, ich gucke mir das dann möglichst differenziert an, in welcher Phase da die Störung ist und wo man am besten halt unterstützen kann.
Mhm. Ja, das hast du sehr schön erklärt. Vor allem diese zwei Phasen der Leber, Schadstoffe werden durch Enzyme chemisch verändert. Das ist ja quasi so diese Phase 1, Zytochrom P450 wird das, glaube ich, genannt. Und dann hast du die Phase 2 erwähnt, dass dann diese veränderten Nährstoffe oder Stoffe konjugiert werden. Da spielt eben Schwefel eine Hauptrolle, ne? Und du hast MSM genannt, was sehr, sehr wichtig ist, unterstützt auch den Aufbau von Kollagen, ne? Und liefert eben den Schwefel für die Bildung von Glutathion. Und das ist eben sehr, sehr entscheidend.
Den Schwefel braucht man nicht fürs Glutathionsystem, weil wenn das geschwächt ist, dann kann über den Schwefel alternativ noch entgiftet werden.
Ah ja, okay. Mhm. Wo kommen wir Schwefel natürlich her? Natürlich in Brokkoli. Also Brokkoli, Kohl, ne? Die ganzen Kreuzblütlergemüse sind ja dafür sehr spannend. Auch Lauchgemüse, Knoblauch, Zwiebeln meine ich. Wir haben dann eben auch die eiweißreichen Lebensmittel, die auch einiges an Schwefel enthalten. Soja, Linsen, Hafer, Nüsse, auch Eier natürlich. Und was können wir nehmen? MSM, NAC, ne? Das N-Acetylcystein und die Alpha-Liponsäure, da eben auch sehr, sehr spannend dafür.
Gut, wir haben natürlich jetzt wieder nichts mit dem Schwefel zu tun, sondern das sind wieder die anderen Entgiftungswege.
Genau, das sind Schwefeldonatoren, ne? Wenn du es so nennen möchtest, ne? Genau. Was mich ja nochmal interessiert, ist zum Thema Niere und Blase. Gerade im Winter haben ja Menschen sehr, sehr oft Probleme da. Und es wird dann häufig gesagt, ja, es war draußen kalt, ich habe mich erkältet und jetzt habe ich eine Blasenentzündung. Kannst du uns dieses ganze Konstrukt mal ein bisschen aufarbeiten? Wo kommt es überhaupt her? Normalerweise, uns ist ja alle mal kalt. Das darf ja nicht sein, dass wir dann direkt irgendwelche Entzündungen bekommen. Spielen da eben auch diese ganzen Silent Inflammation als Grundursache vielleicht eine Rolle?
Ja klar, wenn das System irgendwie geschwächt ist und gerade so an der Grenze ist, dann fehlt halt nicht mehr viel, dass es fast zum Überlaufen kommt. Oder wie ich immer so sage, ja, man weiß nicht, wie nah am Abgrund bin ich denn? Habe ich noch einen Meter oder fehlt? Rutsche ich sofort ab, ne? Und dann ist natürlich immer der letzte Tropfen wird immer angeguckt und ach, jetzt war es die Kälte sozusagen, ja. Andere können barfuß durch den Schnee gehen und sagen, ey, das stärkt mich sogar noch, ja. Also es ist immer das individuelle Immunsystem, was geschwächt ist. Und auch nicht, ja, ich habe mich bei dem und dem und dem angesteckt, ja. Wenn mein Immunsystem stark ist, dann kann ich mich nicht anstecken, ja. Dann wird es automatisch abgewehrt. Aber so projiziert man natürlich immer die Ursache nach außen. Ist es halt menschlich, ist es okay, ja. Und die Blase und die Niere Klar, gerade bei Frauen, die haben natürlich ein größeres Problem mit Blasenentzündung als bei Männern, weil einfach anatomisch bei Männern die Harnröhre länger ist und Bakterien da nicht so reinwandern können. Das ist ja das Hauptproblem bei den Blasenentzündungen. Und eine aufsteigende Blasenentzündung über die Harnleiter kann dann zu einer Nierenbeckenentzündung führen. Und da ist bei Frauen die Harnröhre einfach kürzer und da können Bakterien da schneller einwandern. Aber wir haben natürlich auch ein Immunsystem im Darm, nicht im Darm, aber in der Blase, damit halt diese Bakterien, die da reinkommen, es gibt ja gute Bakterien, deshalb Antibiotika machen ja auch die guten Darmbakterien kaputt und nicht nur die Bakterien im Darm, sondern auch die Bakterien im Urogenitaltrakt sozusagen, ja. Und dann muss man halt gucken, ist dieses Gleichgewicht halt gestört und kann dann halt schauen, sollte man das Immunsystem über den Darm stärken, weil wenn man jeden Tag ein bisschen trainiert, dann ist das Immunsystem ja stark. Also wenn ich jeden Tag ein bisschen Bakterien und Viren abbekomme, dann ist es ja ein Trainingsprogramm. Da sage ich immer, das ist ein gutes Virus-Update. Und deshalb werden auch das Immunsystem kann man stimulieren mit sogenannten Bakterienlysaten. Und bei den Blasen- und Nierengeschichten gibt es Urovaxom. Das sind Bakterienlysate von Bakterien, die im Urogenitaltrakt sind, um einfach jeden Tag dem Körper ein bisschen was zu geben, um zu trainieren. So, und warum dann halt Kälte was ausmacht? Ja, der über den Blasenmeridian, der ist halt auch mit dem Rücken und mit den Füßen verbunden. Und da scheint es über dieses Meridiansystem halt eine Schwächung zu geben. Nur warum bei dem einen, bei dem anderen nicht? Wo sind dann noch Störfelder? Gibt es einen Vitamin-, Mineralstoffmangel? Gibt's Stress, dass der Sympathikus viel zu hoch ist und der Parasympathikus zu niedrig? Das andere Störfelder, gibt es wurzeltote Zähne auf dem Blasenmeridian zum Beispiel, ja, wo ständig eine Störung ist? Gibt es eine Narbe, eine Blinddarmnarbe, eine Kaiserschnittnarbe, eine Bauchnarbe, die alle da mit reinspielen? Also da macht es dann einfach Sinn zu gucken in diesem Puzzleteil, wo sind denn da die großen Brocken, die man wegräumen kann, damit nicht so das Fass überläuft durch mal ein bisschen kalt werden und so. Das muss man dann schon ernst nehmen, aber die Lösung ist ja auch nicht, jetzt sich noch dickere Stiefel oder sowas anzuziehen, weil irgendwo ist ja das System geschwächt. Und ja, da mache ich mich dann immer detektivisch mit den Leuten auf die Suche, um halt da die Ursachen zu finden.
Ja, ganz genau. Also letztlich die Wissenschaft hinter Zellregeneration, hinter Detox ist ja letztlich eben auch die Wissenschaft hinter einem langen, gesunden Leben. Also wie du gesund bleiben kannst, wie du eben chronische Inflammation reduzieren kannst. Das sind ja letztlich eben dieselben Mechanismen. Also wir haben angefangen bei der Ernährung und Hydration, ne? Pflanzenbasiert, ballaststoffreich, gesunde Fette, nicht zu viel essen. Das fördert eben die Autophagie, fördert den Zellschutz. Und ausreichend Wasser, vor allem eben auch nicht schadstoffbelastetes Wasser, fördert natürlich eben auch die Nierenfunktion. Dann Bewegung und Aktivität haben wir jetzt zwar nicht angesprochen, aber gehört natürlich genauso dazu. Ne? Gerade die Lymphen werden da extrem gut angeregt. Es gibt ja sogar dann eben auch Wissenschaft hinter Trampolinspringen, sowas Einfaches, ne, wie 15 Minuten auf einem Bellycon oder so Trampolinspringen. Da muss man ja gar nicht so wirklich high-intensive Sport machen. Aber fördert eben die Durchblutung, fördert die Mitochondriengesundheit und vieles mehr. Dann hast du vorhin mal den Schlaf angesprochen. Ja, wenn die Leber gut arbeitet, können wir besser schlafen. Also 7 bis 8 Stunden mindestens wirklich erholsamer Schlaf ist wichtig, eben auch für die Gehirnentgiftung. Das haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten dazu. Stichwort lymphatisches System. Ne? Und Stressmanagement haben wir angesprochen. Reduktion von chronischem Stress. Dieser Stress und die verbundene Angst, die vielleicht auch damit hintersteckt, die greift natürlich überall hin. Also so wie die Sonne ihre Sonnenstrahlen überall hinbringt, so geht Stress überall in den Körper rein. Und dann ist es ja eben auch noch ein großes Thema, dass wir exogene Toxine letztlich so gut wie es geht, vermeiden oder dann eben auch entgiften. Ich weiß ja, in einem anderen tollen Interview bei Sunday hast du zum Beispiel auch Reifenabrieb genannt, ja, der keiner auf dem Schirm hat. Mikroplastikbelastung über Reifenabrieb und natürlich über die Gifte, die über die Luft zu uns kommen. Wir haben aber auch Toxine im Haushalt über Reinigungsmittel und sogar unsere Klamotten, die wir tragen, wenn die aus Polyester sind und so, so vieles mehr. Und dann ist natürlich auch das Thema Digital Detox vielleicht eben auch wichtig. Ne? Also sagen, okay, ich habe jetzt mal eine handyfreie Zeit, ich habe eine computerfreie Zeit, ich habe vielleicht auch Lichtverschmutzung. Ne? Also ich werde hier wieder angeblendet von einem extrem hellen Licht. Auch nicht gerade sehr förderlich. Und da darf ich mich halt überall immer mal so ein bisschen für mich rausfinden, was kann ich im Alltag täglich tun, um ja mich da reinzuhalten. Vielleicht möchtest du ja auch mal so ein paar elementare Punkte deiner täglichen Detox-Routine teilen.
Also mit der Bewegung ist natürlich super wichtig, weil unsere durch die Bewegung wandern auch die Nieren immer ein paar Zentimeter und das sind mehrere hundert Meter über einen Tag. Und wenn die Bewegung der Leber, wenn wir einatmen und dann geht das Zwerchfell runter, dann ist es praktisch wie eine Massage vom Darm, von der Leber und von den Nieren. Und wenn man mal viel rumgelegen hat und ein großes Problem in den Krankenhäusern, wenn die Leute liegen, haben sie Verstopfung, weil der Darm halt einfach nicht Bewegung hat. Und das gilt halt auch für die Leber und für die Nieren. Und dieses Wippen auf dem Trampolin für den Lymphfluss ist super wichtig, ja. Und die Entgiftung vom Gehirn kriegen wir halt oft mit so einem Rütteln nicht so gut raus. Also aus dem Bindegewebe, Lymphgewebe, das geht ganz gut. Aber das lymphatische System, was du gesagt hattest, die Lymphe von den Gliazellen, die muss halt die Entgiftung über die Halsvenen halt funktionieren. Und wenn wir ständig unter Stress sind und hier alles zu ist, wie soll denn hier richtig eine Entgiftung sein, ja? Also hier muss auf sein. Also hier Lymphdrainagen sind ganz wichtig. Und unser Immunsystem, die Mandeln und die Zähne, das sind halt ein riesen Störfelder, die oft ein Problem haben und hier unser Lymphsystem überlasten. Und dann kann die Lymphe aus dem Gehirn nicht abfließen. Und wenn wir dann nachts entgiftet das Gehirn vor allem, es zieht sich um 60% zurück, also auf 40%, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, und dann kommt wie so ein Toiletteneffekt, wird dann entgiftet, aber wenn hier halt dicht ist, dann kann der Körper nicht entgiften und wenn sich diese Schadstoffe dann festsetzen, dann kommt es wieder zur stillen Entzündung, zur Neuroinflammation. Wir haben halt immer mehr neurodegenerative Erkrankung, dass unser Gehirn degeneriert durch diese Silent Inflammation, angefangen von Demenz, Parkinson, MS, ALS, ganz, ganz schlimme Krankheit. Also wir opfern unsere Gehirne und wir sehen es ja schon bei den Kindern immer mehr ADHS, Autismusrate steigt enorm an, weil da schon die Gehirne im frühesten Kindesalter enorm unter Stress sind. Und deshalb ist es nachts wichtig, dass wir halt dunkel schlafen, dass wir Melatonin produzieren können, was der stärkste Entgifter fürs Gehirn ist. Dann sollten wir in einer elektromagnetisch freien Zone schlafen, Handys aus, WLAN aus, am besten die Sicherung ausstellen im Schlafzimmer, am besten natürlich durch einen Baubiologen messen lassen, damit unser System, die Hirnfrequenzen, wir brauchen halt einen Tiefschlaf, Theta, Delta Schlafphasen zum Entgiften und wenn da ständig ein WLAN irgendwas reintackert, dann kann unser Gehirn gar nicht in den Tiefschlaf kommen, der dann wieder wichtig für die Entgiftung ist. Und es ist auch gut, wenn man sein Bett ein bisschen schräg, also das Kopfende 5 bis 10 Zentimeter anhebt, damit man so eine leichte ein leichtes Gefälle hat, man rutscht da nicht raus aus dem Bett, aber da hilft man dem Körper so ein bisschen mechanisch dabei. Unsere Gehirne, die werden leider geopfert heutzutage und da muss man extrem aufpassen. Jeder kennt es ja so ein bisschen, oh ja, Konzentrationsstörung, das vergisst man hier und da und ach ja, ist der Stress. Ja, und das ist ganz wichtig, sich um die Gehirnentgiftung natürlich zu kümmern.
Ja, schön, dass du sagst, wir haben uns da auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht und es gibt ja letztlich eben auch gute Nährstoffe fürs Gehirn, die wir da eben auch zuführen können, ne? Und gibt ja eben auch gute Komplexe, aber wie du es eben sagst, die Basics dürfen nie quasi außer Acht gelassen werden. Also es gibt letztlich, und wenn wir das auch als Fazit nehmen von unserem tollen Interview hier, lieber Patrick, es gibt letztlich kein Wundermittel. Ne? Also die Wunderpille sozusagen ist mal wieder leider nicht am Start, sondern ein konsequenter, ganzheitlicher Lebensstil, der unterstützt letztlich nicht nur die Reinigungs-, sondern eben auch die Reparaturmechanismen. Und damit sehen wir natürlich eben auch jünger aus. Also wir fühlen uns wohler, wir sehen jünger aus. Und wenn wir quasi diese Arbeit, wenn du so möchtest, täglich tun, dann müssen wir auch keine hardcore-radikalen Entgiftungsmaßnahmen durchführen, weil wir machen täglich unsere Basics, oder?
Ja, völlig richtig. Lieber jeden Tag ein bisschen, wie gesagt, wie Zähne putzen.
Ja.
Und genau. Nicht jeder ist auch bereit dazu, so viel zu machen. Wenn die Leute uns hier zuhören und davon ein wenig gehört haben, dann sind die völlig überfordert, was man alles richtig machen kann und sagen, ach, brauche ich gar nicht erst anfangen. Aber es ist wichtig, auch einen kleinen Schritt zu machen und irgendwas zu ändern. Und jedes Mal, wenn man den integriert hat, den nächsten Schritt zu machen, lass es uns tun und wir werden es können. Das ist mein Lieblingssatz von Konfuzius. Wir müssen es einfach anfangen und dann staunt man manchmal, wenn man nach einem Monat, nach zwei, drei Monaten oder nach einem Jahr zurückkommt und sagt, oh wow, was sich da alles verändert hat, das hätte ich ja nie gedacht. Wenn ich das alles auf einmal gemacht hätte, wäre gar nicht gegangen. Ja, wie dieses typische Beispiel auf dem Mount Everest, muss man auch in verschiedene Basislager erstmal hochgehen. Und das fängt immer mit dem ersten Schritt an. Und der erste Schritt ist halt das Bewusstsein, sich damit zu beschäftigen. Ah, ja, okay, es gibt sowas wie Entgiftung. Und ah, ich habe es selber in der Hand. Und nicht irgendjemand gibt mir eine Pille oder sowas, sondern es ist die Selbstverantwortung, der Selbstwert. Bin ich das mir wert, mich darum zu kümmern, ja? Vielleicht auch schon vorher, bevor eine Krankheit oder eine Befindlichkeitsstörung aufgetreten ist, weil die meisten ja erst dann anfangen so, ach, mir geht's nicht gut, was kann ich denn machen? Ach, die Pille hilft nicht. Och, jetzt geht's ans Eingemachte, ja?
Ja.
Durch diese tollen Interviews und Kongresse und so weiter werden die Leute ja schon früher aufgeklärt. Das ist ja unser Ziel, dass man halt schon und damit anfängt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das ist diese Arbeit ja auch von dir so großartig, um die Leute auf allen Ebenen abzuholen, einfach mal out of the box zu denken, sich mit sich selber zu beschäftigen, Selbstverantwortung zu gehen und einfach anzufangen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
Ja, ich kann es absolut an dich zurückgeben. Vielen lieben Dank für dein ganzes Herzblut und deine Leidenschaft. Du bist ja in Instagram als Entgiftungsdoc bekannt. Also wir haben unten natürlich deine Webpräsenz drpatrickassheuer.de und dein Instagram verlinkt. Und an dich können sich ja Menschen wenden, die ja einfach jetzt vielleicht auch mal nicht weiterkommen mit ihren Themen wie Entgiftung, wie Silent Inflammation, Mitochondriopathien, Virusinfektionen, Borreliose. Also du hast ja wirklich eben auch eine tolle Möglichkeit, quasi über online auch Konsultationen für die Menschen zu machen, richtig?
Ja, richtig. Also ich biete sowohl online an, um einfach die Leute mal aufzuklären, was man noch machen kann, in welches Labor kann man gehen, wie kann man das managen in Deutschland. Oder natürlich auch, wenn es um Termine vor Ort geht, muss man ja manchmal schauen, wo sind es jetzt die Narben, sind es die Störfelder, sind es die Toxine, ist es der Darm? Da nutze ich halt diese ART nach Dr. Klinghardt, ein Muskeltestverfahren, um auf den verschiedenen Ebenen zu gucken, was man machen kann. Und klar, manchmal muss ich dann auch mit Prokain eine Narbe anspritzen oder in die psychoemotionale Ebene gehen. Das geht dann online nicht. Aber es kommt immer darauf an, was haben die Leute schon gemacht, wo holt man denjenigen ab und auf welcher Ebene steigt man ein. Hauptsache, man steigt ein und da bin ich offen für alles. Die Leute dürfen sich gern bei mir melden und ich guck dann immer, ja, wie man gemeinsam auf dem Weg weiterkommt.
Stark. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du Menschen nach über, ich glaube, 17 Jahren Praxis immer noch betreust mit deiner ganzen Weisheit, mit deiner ganzen Erfahrung und natürlich eben auch deinen ganzen Ausbildungen. Also von daher check gerne mal Dr. Patrick Assheuer auch in YouTube ab. Es gibt dann ein paar schöne Interviews mit ihm. Alles unten drunter hier verlinkt. Ich sage auch heute wieder Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli. Dann haben wir gelernt, dass der heute für auch alles ganz gut ist. Und lass es dir gut gehen. Leite das Interview gerne mal an jemand weiter, wo du denkst, der könnte vielleicht die eine oder andere Entgiftungsroutine brauchen. Also, alles Liebe, dein Patrick und der Christian.
Danke dir. Tschüss, Christian.
Wie schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Alle zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung für den Podcast da. Jeden Donnerstag und Sonntag wartet eine neue Folge auf dich. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie ihrer Gesundheit zukünftig wieder mehr Beachtung schenken. Du findest Mr. Brokkoli auch auf YouTube, Instagram, auf seinem Blog und bei School. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Podcast-Episoden hast, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Mr. Brokkoli-Team.